Liebe Ulster Gemeinde, die Frage ist nicht tot zu kriegen. Wie geht es weiter, wenn alles vorbei ist? Das ist die Frage. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Das Magazin Stern titelt dazu in seiner jüngsten Ausgabe, Sie haben es vielleicht am Kiosk gesehen, das Leben nach dem Tod, wie Menschen verschiedener Kulturen und Religionen sich das Jenseits vorstellen. Natürlich gibt es immer auch diese vollmundigen Skeptiker, die behaupten, ja, mit dem Tod ist alles vorbei. So als ob sie das wüssten. So haben es gerade wieder zwei ehemalige Politiker in ihren jüngsten Büchern geschrieben, Helmut Schmidt und Henning Scherf. Nominell eigentlich Protestanten, aber sie sagen so einfach, mit dem Tod ist alles aus. Manchmal, da klingt dieser Anti-Jenseits-Glaube sehr kämpferisch. Wie zum Beispiel bei Bertolt Brecht. So nach dem Motto, lasst euch nicht vertrösten auf ein Jenseits. Es kommt nichts mehr. So schreibt er in einem Gedicht, Luzifers Abendlied, lasst euch nicht verführen. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht verführen zu Fron und Ausgezehr. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Soweit Bertolt Brecht, aber das sind, denke ich, eher Einzelstimmen. Die Hoffnung auf ein Weiterleben im Jenseits zieht sich durch fast alle Religionen hindurch. Da hat der Stern mit seinem Titel recht. Die Vorstellungen sind jeweils recht unterschiedlich, aber dass die Seele unsterblich sei, wie man das dann nennt, das glauben nicht wenige. Jenseitshoffnung ist für viele so der allerletzte Strohhalm, an den sie sich klammern. Und deswegen lässt sich mit dem Thema auch ganz gut Geld verdienen. Wir können uns nur schwer damit abfinden, dass es den Tod gibt, geschweige denn damit anfreunden. Und die Bibel zeigt uns auch, diese Haltung ist nicht etwa feige, sondern sehr realistisch, ganz normal. Der Tod ist der letzte Feind des Menschen. So sagt es die Bibel, so sagt es Gott selbst. Und die meisten ahnen das und so tun wir alles, um den Tod möglichst weit wegzuschieben, um ihn möglichst weit hinaus zu drücken aus unserem Alltag und auch aus unserem Denken. Das ist ganz normal. Bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Und mitten in diese Not bricht nun der Ostersonntag ein. Da mitten hinein. Wer die Originalberichte in der Bibel liest, der stößt dort auf eine Freude, auf eine Dynamik, auf eine Gewissheit, auf ein Vorwärtsdrängen, das sich völlig unterscheidet von jener allgemeinen, vagen Jenseitshoffnung. Und darum ist das eine Frage, Jenseitshoffnung oder Auferstehungsgewissheit. Das ist unser Thema heute Morgen. Jenseitshoffnung oder Auferstehungsgewissheit. Wo liegt der Unterschied? Dazu hören wir heute Morgen einen Mann, der wirklich dabei war. Sie haben den Predigttext vor sich. Es ist ein sehr persönliches Statement dieses Mannes, Petrus. Damit kehren wir nochmal zur Apostelgeschichte 10 zurück. Im größeren Zusammenhang haben wir diesen Text schon einmal betrachtet in unserer Reihe über die Apostelgeschichte. Wenn Sie also den größeren Zusammenhang dieses Textes noch einmal sich vor Augen führen wollen, dann müssen Sie dazu über das Internet www.beg-hannover.de die Predigt vom 16. November 2008 hören. Da ist das also nochmal im größeren Zusammenhang aufgenommen, dieser Text, 16.11. Heute wollen wir besonders im Hinblick auf die Auferstehungsfrage uns diesen Text nochmal ansehen und genauer diese Verse herausgreifen. 34 bis 43. Und wir werden sehen, wo der Unterschied der Auferstehungsgewissheit gegenüber einer allgemeinen Jenseitshoffnung liegt. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, naja, auch der Islam spricht vom Himmel. Auch die Indianer glauben an die ewigen Jagdgründe. Die nennen das etwas anders, aber jeder meint wahrscheinlich im Letzten das Gleiche. Aber so ist es nicht. Wenn die Bibel sagt, wir können schon hier in dieser Welt Gewissheit darüber bekommen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Sie können schon hier in dieser Welt Gewissheit bekommen, dass sie einmal auferstehen werden, wo sie landen werden, wenn man so will. Dann ist das etwas völlig anderes. Wenn die Apostel uns das schriftlich geben, dann ist das mehr als eine Behauptung. Dann ist das unendlich viel mehr als eine vage Hoffnung. Dann ist das erst recht viel mehr als eine Ahnung. Und darum müssen wir jetzt klären, was zeichnet diese Auferstehungsgewissheit aus? Was macht sie so stark, so überzeugend, dass sie wirklich die Schrecken des Todes zu besiegen vermag? Und da sehen wir gleich das Erste und Wichtigste. Erstens, die Auferstehungsgewissheit wird ermöglicht durch eine wirkliche Person. Das ist das Erste. Auferstehungsgewissheit erstens wird ermöglicht durch eine wirkliche Person. Von einer Person, die im Diesseits gelebt hat. Nicht irgendeine Kunstfigur. Von einer Person, die den Test dieser irdischen Welt bestanden hat. Damit legt Petrus los. Er hat hier Leute vor sich, bei dieser Rede in Caesarea am Meer, die größtenteils keine Juden sind. Die haben kaum biblisches Vorwissen, die haben Sehnsucht nach Gott, Hunger nach Wahrheit, die haben 1000 Fragen, die haben höchstwahrscheinlich Angst vor dem Tod wie wir und Hoffnung auf ein Jenseits. Und bevor Petrus mit den Einzelheiten beginnt, macht er diesen Leuten erstmal Folgendes klar in Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Also Petrus sagt, egal wo ihr herkommt, Gott will euch etwas sagen. Egal, wie eure Geschichte aussieht. Egal, was für eine Tradition du hinter dir hast. Gott nimmt dich ernst. Gott hat ein Wort für euch, auch wenn ihr nicht zu seinem Stammvolk Israel gehört. Er will euch trotzdem anreden. Ihr sitzt trotzdem bei Gott jetzt in der ersten Reihe. Und sein Wort ergeht an euch und genauso an uns heute Morgen hier in Hannover. Das ist die Aussage von Petrus. Nun erfahre ich in Wahrheit, das hatte er selbst erst kurz vorher begriffen, dass Gott die Person nicht ansieht. Also, dass es diese Auferstehungsgewissheit nicht nur für eine bestimmte Gruppe gibt, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Damit ist ihm nicht gemeint, sei gottgläubig und anständig und dann kommst du in den Himmel. Das wäre völlig missverstanden. Dann bist du mit Gott im Reinen, wenn du dich bemühst, einigermaßen ordentlich zu leben. Sondern das heißt, wer ehrfürchtig nach Gott fragt und wer bereit ist, Gottes Weg zu gehen, den wird Gott auch anreden. Der wird von Gott auch angesprochen werden. Der ist ein Kandidat für die Bekehrung. Den wird Gott mit seinem Wort aufsuchen und erreichen. Aber wie? Wie spricht Gott uns an? Wie kann man Gewissheit bekommen? Dann ist Petrus mittendrin im Thema ab Vers 36. Da sagt er, Gott hat das Wort, also seine Antwort auf unsere Fragen nach den letzten Dingen. Gott hat das Wort zuerst dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alle. Das heißt, es gibt Frieden mit Gott, es gibt Versöhnung für unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Es gibt eine sichere Zukunft durch eine einzige Person. Und das ist die Person, die ich euch jetzt genauer vorstellen werde, sagt Petrus. Und diese Person ist Herr über alle. Das war ein ganz auffälliger Titel. Herr über alle, so wurden damals nur Kaiser oder Götter genannt. Etwa Isis und Osiris aus der heidnischen Göttersage kommen zum Beispiel in der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart vor. Isis und Osiris, die hatten den Titel Herr über alle. Über Sagenfiguren kann man ja eine Menge sagen. Aber Petrus behauptet das jetzt von einer wirklichen Person. von einem Mann, der hat gegessen und getrunken und geschlafen, genauso wie die Zuhörer in Caesarea. Keine mythologische Götterfigur, kein Kaiser in Rom, der wegen seiner Machtfülle so genannt wurde, sondern Jesus Christus, den einige von ihnen noch persönlich erlebt hatten. Der war ja nicht unbekannt. Von dem habt ihr doch auch gehört, sagt Petrus. Die Sachen, die er getan hat, die haben sich doch auch hier in Caesarea längst rumgesprochen. Und auch hier in Hannover haben die sich längst rumgesprochen. Ihr wisst ja, Vers 37, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigt. Und damit alle Zuhörer auf demselben Wissensstand sind und dieselben Informationen haben, darum bringt Petrus jetzt nochmal eine Kurzfassung der Jesusgeschichte, wie im Zeitraffer. Jetzt legt er richtig los, damit auch der Letzte begreift, der Herr über alles, das ist keine Märchengestalt, sondern das ist eine wirkliche Person, die in dieser wirklichen Welt gewirkt hat. Darum geht's ihm. Die Auferstehungsgewissheit wird ermöglicht durch eine echte, wirkliche, reale Person. Das müssen wir hören. Und dann geht's los. Vers 37, Johannes der Täufer hatte Jesus angekündigt. Das wussten viele noch, das gehörte zur Allgemeinbildung. Und dann Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Das heißt, dieser spezielle Jesus, dessen Wohnsitz, wie ihr wisst, in der ganz normalen Stadt Nazareth war, dieser Jesus, der ist von Gott mit einer ganz besonderen Macht und Autorität ausgestattet worden, mit Kraft und Heiligem Geist. Zudem hat Gott sich in ganz besonderer Weise gestellt, weil das sein eigener Sohn war. Und dann weiter. Dann wird Petrus immer konkreter und für seine Zuhörer immer besser verstehbar. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan, alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Von diesem Jesus rede ich, sagt er. Der ist umhergezogen, der war ständig unterwegs, um zu predigen, um Wunder zu tun. Der hat Gutes getan. Oh, wie viel Gutes hat Jesus getan. Keiner, auch die Gegner nicht, konnten Jesus etwas Böses nachweisen. Wie vielen hatte er geholfen? Aus Krankheit, aus Hoffnungslosigkeit heraus, aus Isolation, aus verzweifeltsten Situationen heraus. Er hatte ihnen so viel Gutes getan. Wie viele Leuten, die jahrelang, manchmal jahrzehntelang krank waren, hatte Jesus die Gesundheit wieder geschenkt. Er hat so viel Gutes getan. Das bringt Petrus als Beispiel. Er hat alle gesund gemacht. Das heißt, alle, die um seine Hilfe gebeten hatten. Der blinde Bartimäus, die verschiedenen Gelähmten, die Leute, die mit allen möglichen Gebrechen und Notleiden und Verkrüppelungen zu ihm kamen. Er hat sie alle gesund gemacht, wenn sie ihn darum gebeten hatten. Daran erinnert Petrus so. Dabei hat er sich der Jesus nicht nur mit dem Körper und mit den äußeren Bedürfnissen der Menschen beschäftigt, sondern er hat dahinter geschaut. Und er hat, so sagt Petrus, die Leute von der schlimmsten Fessel befreit, die es auf dieser Welt geben kann, von der Macht des Teufels. Es gab Menschen, die waren wirklich in okkulten Verstrickungen. Und Jesus hat den Bösen nicht verharmlost. Jesus hat nicht von der abstrakten Idee eines Bösen gesprochen, sondern er hat die Person des Teufels beim Namen genannt und entlarvt. Und liebe Gemeinde, wer heute immer noch glaubt, dass es keinen Teufel gibt, der muss sich mal informieren, was in spiritistischen Zirkeln alles abläuft. Und was in Satanskirchen und Satansgottesdiensten heute in Deutschland getrieben wird. Da hat sich nicht viel geändert. Und selbst aus dieser grausamen Gewalt, sagt Petrus, hat Jesus Menschen herausgeholt. Hat er sie frei gemacht. Und für diese Vollmacht, für diese durchschlagende Wirkung gibt es nur eine einzige Erklärung. Denn Gott war mit ihm. Gott selbst hat in Jesus gehandelt. In der Stimme Jesu hören wir die Stimme des Heiligen Gottes. Und bis dahin hat den Leuten in Caesarea, kann ich mir denken, der Kopf schon ziemlich geraucht. Manch hat sich das vielleicht gefragt und gesagt, nun gut, das liegt etliche Jahre zurück. Das ist Geschichte. Aber woher weiß man das alles so genau? Und da hat Petrus dann natürlich leichtes Spiel. Da hat Petrus eine besonders günstige Position. Er kann nämlich sagen, Vers 39, wir sind Zeugen für das alles, was er getan hat im jüdischen Land. Wir haben das gesehen. Wir waren dabei. Wir wissen das. Uns kann keiner was vormachen. Das war die Stärke seiner Position. Und ganz typisch, er gibt eine geografische Information. Er sagt, im jüdischen Land und in Jerusalem. Schon in Vers 37 hatte er von Galiläa gesprochen. Da war Jesus an die Öffentlichkeit getreten. Und dann wird Nazareth genannt. Und schließlich das gesamte jüdische Land bis hin zur Hauptstadt Jerusalem. Verstehen Sie, hier beschreibt Petrus den Aktionsradius von Jesus. Um deutlich zu machen, Leute, unser Glaube stützt sich nicht auf irgendwelche dubiosen Ereignisse, die in irgendeinem esoterischen Zirkel im Hinterstübchen passiert sind, sondern man kann genau die Orte benennen. Wir verlassen uns nicht auf einen Guru, den die Öffentlichkeit nie gesehen hat oder immer nur in irgendwelchen zwielichtigen Zusammenhängen. Nein, die Auferstehungsgewissheit wird ermöglicht durch eine wirkliche Person, die öffentlich gewirkt hat. Und jetzt gibt es für die Caesarea-Leute nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Petrus ein Lügner und Aufschneider, dann müssen sie ihn rausschmeißen. Oder aber er ist glaubwürdig. Dann ist sein Bericht wirklich das Umwerfendste, das sie je gehört haben. Und jetzt haben sie so lange schon zugehört und sie auch. Und da steigert Petrus die Spannung nochmal. Da sagt er in Vers 39, den haben sie an das Holz gehängt. Das heißt, den haben sie gekreuzigt. Und dann geht's nahtlos weiter, Vers 40, und den hat Gott auferweckt am dritten Tag. Verstehen Sie, da steht im Griechischen ein Demonstrativpronomen. Diesen, genau diesen selben heißt das. Das heißt, diesen, den die Römer und die Juden im Verein gekreuzigt haben. Diesen, von dem ich euch jetzt im Zeitraffer die Kurzbiografie erzählt habe. Diesen, dessen Weg wir von Nazareth über Galiläa bis nach Jerusalem jetzt nachgegangen sind. Diesen konkreten Menschen, das will Petrus hier sagen, diesen konkreten Menschen hat der lebendige Gott ein für alle Mal auferweckt. Verstehen Sie, das ist das Besondere hier in diesen Zeilen. Und dann fügt Petrus zu den Ortsangaben noch eine Zeitangabe hinzu, nämlich am dritten Tag nach der Kreuzigung. Und bei den Juden werden angefangene Tage immer mitgezählt. Freitag gekreuzigt, Samstag im Grabe, Sonntag früh rausgekommen. Das ist der Tag, den wir heute feiern. Ich hoffe, Sie verstehen genau, warum der Petrus das so gründlich macht. Warum er so viel Wert auf die Einzelheiten legt. Und ich muss das deswegen auch machen. Weil das die erste große Stütze für unsere Auferstehungsgewissheit ist. Wir klammern uns nicht an irgendwelche großen Ideen, nicht an irgendwelche Konzepte, nicht an religiöse Vorstellungen. Nein, das ist viel, viel realer. An schlichte Tatsachen, die von glaubwürdigen Leuten festgehalten worden sind. So im Sinne der Werbung eines Nachrichtenmagazins, Fakten, Fakten, Fakten. Das ist das Motto von Petrus hier. Fakten, Fakten, Fakten. Das verleiht dem christlichen Glauben diese bodenständige Kraft und diese Festigkeit von Anfang an. Auferstehungsgewissheit wird ermöglicht durch eine wirkliche Person. Durch diesen Jesus Christus. Im letzten Jahrhundert gab es einen atheistischen Philosophen namens Auguste Comte, C-O-M-T-E geschrieben. Der hätte den christlichen Glauben am liebsten abgeschafft und durch eine eigene Religion ersetzt. Im 19. Jahrhundert. Und eines Tages erzählt er dem schottischen Geschichtsschreiber Thomas Carlyle von seinem Wunsch. Und Carlyle antwortete ihm, als er das hörte, ironisch: Du willst das Christentum durch deine eigene Religion ablösen? Na ja, dann sehr gut. Dann musst du dich lediglich kreuzigen lassen, am dritten Tag auferstehen und erreichen, dass viele auf der Welt daran glauben, dass du immer noch lebst. Dann hat deine Religion eine Chance. Andererseits kannst du es vergessen. Er hat genau den Punkt getroffen, der Carlyle. Er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, irgendwelche schönen Ideen zu produzieren, ein paar religiöse Symbole, ein paar Bilder, sondern es geht um Fakten. Die treffen. tragen den Glauben. Verstehen Sie? Und die Apostel haben eben nicht in Bildern geredet, sondern sie haben Ereignisse berichtet. Die Apostel waren keine Dichter, Entschuldigung, sondern sie waren Berichter. Das waren sie. Stellen Sie sich mal vor, der Petrus hätte da in Caesarea so herumgeeiert wie manche kirchlichen Funktionäre und Theologen, hätte gesagt, ja, ihr wisst ja, nach der Kreuzigung, da spürten wir irgendwie, es gibt eine Zukunft. Die menschliche Existenz kann aufatmen. Die Sache des Mannes von Nazareth geht irgendwie weiter und daran klammert sich unsere Hoffnung in der apokalyptischen Zukunftsperspektive. Wenn er sowas gesagt hätte, hätten die Leute gesagt, was? Das sollen wir glauben? An sowas soll ich mein Leben hängen? An solche überfrachteten Phrasen? Jetzt red mal hier Deutsch, beziehungsweise Griechisch oder Aramäisch, wie er geredet hat. Verstehen Sie, es geht um Wirklichkeit. Die Auferstehungsgewissheit ist begründet durch eine wirkliche Person. Das ist das Entscheidende. Und Heinrich Böll, der Schriftsteller, hat eine gute Frage gestellt. In einer Fernsehsendung des WDR vor vielen Jahren, eine gute kritische Frage. Er hat gesagt, hätte ich, wenn ich dabei gewesen wäre, die Auferstehung bzw. den Auferstandenen fotografieren können. Und viele Theologen haben gesagt, völlig falsche Frage, darum geht's ja gar nicht. Oh doch. Petrus gibt uns hier die Antwort. Er sagt, natürlich, lieber Heinrich Böll, du hättest. Gut, ja, bei der Auferstehung selbst wäre der Film wahrscheinlich überbelichtet worden und das Bild verwackelt. Aber hinterher, das leere Grab, die entleerten Leichentücher, davon hätte man wunderschöne Aufnahmen machen können. Und wenn Böll dabei gewesen wäre, als Jesus mit den Jüngern zusammen gegessen hat, das ist der Text, den uns Bruder Bügeln vorhin vorgelesen hat, als er Fisch aus ihren Händen genommen hat, das hätte man drauf fotografieren können, ganz klar hätte man das. Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht hätte ablichten können. Natürlich gab es damals keine Fotoapparate, aber es gab ein anderes Beweismittel. Es gab ein Beweismittel, auf das man übrigens bis heute bei Gerichtsprozessen immer noch angewiesen ist. Zeugen. Augenzeugen. Zuverlässige Augenzeugen. Tatzeugen. Und damit sind wir beim zweiten großen Stützpfeiler für die Auferstehungsgewissheit. Auferstehungsgewissheit wird ermöglicht durch eine wirkliche Person. Und sie wird zweitens erhärtet durch wirkliche Zeugen. Zweitens also, Auferstehungsgewissheit wird erhärtet durch wirkliche Zeugen. Der Bericht Zeuge, der taucht hier dreimal auf in Vers 39, da sagt Petrus, und wir sind Zeugen für das alles, was er getan hat im jüdischen Land. Und dann in Vers 41 nochmal, wir sind die auserwählten Zeugen. Und dann in Vers 42, wir sind von ihm gesandt, das zu bezeugen. Dreimal. Es geht also um Zeugen, die die Auferstehungsgewissheit erhärten. Und jetzt ist was ganz Auffälliges hier zu sehen. Paulus hat denselben Ausdruck, den er hier in Vers 41 bringt. Wir sind Zeugen des Auferstandenen. Den hat er schon in Vers 39 benutzt als Zeuge für die irdischen Taten Jesu. Und das ist ganz wichtig. Die Ereignisse nach der Auferstehung werden auf die gleiche nüchterne Art und Weise berichtet wie die Ereignisse vor der Auferstehung. Verstehen Sie, das sind nicht zwei unterschiedliche Realitätsebenen. Vorher, da war alles ganz klar und weltlich und irdisch und gegenständlich. Und nachher, nach der Auferstehung, naja, da hat man noch so ein paar Visionen und Träume gehabt. Es ist dieselbe Art des Zeugnisses vor der Auferstehung und nach der Auferstehung. Das muss man hier ganz aufmerksam sehen, Vers 39 und Vers 41. Einige Superschlaue haben ja vorgeschlagen, man sollte doch trennen zwischen dem irdischen Jesus und dem auferstandenen Christus. Können sich auch nur etwas abgedrehte Theologen sowas ausdenken. Verstehen Sie, es wäre so, als würde man sagen, trennen Sie bitte streng zwischen Patricia Renner, so hieß meine Frau früher, und Patricia Nestvogel, so heißt sie jetzt. Natürlich war unsere Eheschließung ein wichtiges Ereignis, das vieles verändert hat, aber Patricia Renner ist trotzdem genau derselbe Mensch wie Patricia Nestvogel. Abgesehen von all dem Guten, was meine Frau noch dazu gewonnen hat. Verstehen Sie, das ist das Geheimnis zwischen Kontinuität und Erneuerung. Aber sie ist ein und derselbe Mensch, vorher und nachher. Patricia. Und natürlich hat sich durch die Auferstehung Jesu, durch dieses wichtige Ereignis, etliches geändert, auch für Jesus. Er hat diesen neuen Körper bekommen, der dann nicht mehr sterblich war, mit dem er auch plötzlich in einen Raum hineingehen konnte und dann plötzlich wieder nicht mehr da war. Er hat eine noch ganz andere Souveränität bekommen. Das ist ganz klar. Aber es war derselbe Jesus. Und zum Beispiel die Narben von der Kreuzigung, die hat der Thomas, die Nägelmale, ja noch gesehen. Er hat, als er die Nagelprobe machte, das war ja noch da, das war ja extra noch erkennbar, um die Nagelprobe zu machen und zu sehen, es ist wirklich der Gekreuzigte, der uns jetzt als der Auferstandene gegenübersteht, der jetzt Fisch ist mit uns, mit dem wir so reden dürfen, wie wir miteinander reden. Er ist derselbe, auch wenn er eine neue Souveränität hat. Plötzlich im Raum drin sein kann, plötzlich wieder draußen. Auch wenn wir wissen, jetzt kann der Tod ihm endgültig nichts mehr anhaben. Aber es ist derselbe Herr Jesus Christus, der Auferstandene. Oh, was gibt das für eine Gewissheit? Und das müssen Sie sich unbedingt merken. Petrus sagt nicht, die Ereignisse vor Ostern, die haben wir bei wachem Verstand erlebt. Und die Begegnung nach der Auferstehung, die liefen über Visionen und Träume. Das sagt er gerade nicht, sondern es steht beides Mal Zeugen. Zeugen der Taten vorher, Zeugen der Begegnung mit dem Auferstandenen nachher. Es ist dieselbe Realitätsebene. Und genauso, wie man Jesus vor der Auferstehung beim Predigen etwa hätte fotografieren können, genauso hätte man ihn hinterher beim Fischessen fotografieren können. Da ist kein grundlegender Unterschied. Und das bringt Petrus auch gleich als Argument, damit ja keine Missverständnisse auftreten. Denn es gab damals schon genügend Leute, die gerne Missverständnisse über die Auferstehung gestreut haben. Er sagt nämlich in Vers 41, ja, er ist nicht dem ganzen Volk erschienen, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, und jetzt kommt's, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und das ist genau das Ereignis, von dem wir in dem Lukas-Evangelium Kapitel 24 gehört haben, vorhin in der Lesung. Verstehen Sie, es geht um diese Realität und es geht um die Erhärtung dessen, was geschehen ist durch die Zeugen. Und darin sehen wir etwas Tröstliches. Die Zeugen waren auch nicht gläubiger als wir, Petrus und seine Kollegen. Die waren schon gar nicht leichtgläubiger als wir. Die mussten auch erst massiv überzeugt werden. Die konnten das auch erstmal nicht einordnen, haben gedacht, haben wir einen Geist gesehen, stimmt das wirklich? Und Jesus, der Auferstandene selbst, hat sich Schritt für Schritt überzeugt in diesen Begegnungen nach der Auferstehung, in diesen 40 Tagen, als er auf der Erde war, dass das wirklich so geschehen war. Und dass sie es mit einer wirklichen auferstandenen Person und mit einem wirklichen neuen Leib zu tun bekamen. Und darin steckte ja dann auch die große Gewissheit, er hat versprochen, er wird auch uns auferwecken. Er wird auch uns einen neuen Leib schenken. Und das wird er tun, weil es an ihm selbst auch geschehen ist. Wir können uns darauf verlassen. Das sind keine religiösen Flausen, die uns da irgendjemand in den Kopf gesetzt hat, sondern es ist die Realität. Fest und erprobt und erhärtet durch glaubwürdige Zeugen. Und derselbe Gott, der souverän für die Auferstehung seines Sohnes sorgte, derselbe Gott, der hat nun souverän darüber gewacht und dafür gesorgt, dass durch die menschlichen Schreiber, die voll bei der Sache waren, dass diese Berichte glaubwürdig, zuverlässig, authentisch bei uns ankamen. Die Bibel stimmt, Wort für Wort, ohne Abstriche. Und dafür verbirgt sich derselbe Gott, der den toten Jesus Christus aus dem Grab hat auferstehen lassen. Darauf dürfen wir uns ganz felsenfest verlassen. Es stimmt schon. Die Augenzeugen, denen Jesus erschienen ist, die waren handverlesen. Das betont ja Petrus selbst. Er sagt, uns, den auserwählten Zeugen, ist er erschienen. nicht jedem da. Das stimmt. Aber Jesus, und das will ich nochmal ganz deutlich sagen, wurde nicht nur von Leuten gesehen, die vorher schon zu seinen Anhängern gehörten. Das ist nämlich auch behauptet worden. So, naja, es waren ja sowieso nur die Eingeweihten, also die haben sich das dann so zurechtgemalt. Nein. Auch Jakobus zum Beispiel gehörte zu den Augenzeugen. Und wissen Sie, dieser Jakobus, der war ja ein Halbbruder von Jesus. Der hatte ja dieselbe Mutter, nämlich Maria. Und er war der leibliche Sohn von Josef, dieser Jakobus. Und vor der Auferstehung, da hatte Jakobus, genauso wie seine anderen Brüder, Jesus völlig verachtet. Wie das so Brüder so manchmal tun. Die haben gesagt, was, der will Gottes Sohn sein? Unser eigener Bruder? Und er hat ihn abgelehnt. Er hat ihm nicht geglaubt. Und dann sehen Sie, was passiert ist. Er ist von seiner Skepsis geheilt worden. Wodurch? Dadurch, dass er dem auferstandenen Jesus Christus begegnete. Das schreibt Paulus in 1. Korinther 15, dass Jakobus ihm auch begegnete. Und da merkte er plötzlich, das ist mein Halbbruder. Dann stimmt das wirklich. Wenn er wirklich aus dem Grab rausgekommen ist, dann war das nicht Gerede. Dann haben die ihn nicht alle überschätzt. Dann ist er wirklich Gottes Sohn. Und von da an wurde Jakobus einer der treuesten Nachfolger seines Halbbruders Jesus Christus, den er von da an ehrte und anbetete als seinen Herrn und Gott. Das ist alles geschehen durch die Kraft der Auferstehung, die diesen Skeptiker überzeugt hat. Der Kreis der Zeugen war begrenzt, aber er war nicht mal klein. Schauen Sie, Paulus berichtet in 1. Korinther 15, dass Jesus einmal mehr als 500 Leuten, während dieser 40 Tage, mehr als 500 Leuten auf einmal erschienen ist. Wahrscheinlich in Galiläa, bei einer großen Versammlung kurz vor Himmelfahrt. Und die sind dann ausgeströmt als seine Zeugen. Und die haben die Kunde von der Wirklichkeit der Auferstehung weiter ausgebreitet. So haben wir also zwei stabile Stützen, die die Auferstehungsgewissheit möglich machen. Sie wird ermöglicht durch eine wirkliche Person, diese Gewissheit. Und sie wird erhärtet durch wirkliche Zeugen. Darauf können wir uns stützen. Tja, doch damit sind wir, und das müssen wir zum Schluss klären, wenn wir das lesen, noch nicht automatisch Christen. Die Petruspredigt endet hier noch nicht, sondern sie endet in den Versen 41 bis 43. Da sagt Petrus, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den auserwählten Zeugen, ist er erschienen und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott, also Jesus, von Gott, dem Vater, bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Darauf läuft das Ganze zu. Das ist der klar umrissene Auftrag für die Zeugen. Sie sollen jetzt verkündigen und sagen, dieser Jesus, dieser Auferstandene, an dem entscheidet sich das Schicksal jedes einzelnen Menschen. Er ist bestimmt zum endgültigen Richter über Lebende und Tote. Das heißt, man kann sich diesem Zugriff Jesu auch nicht entziehen, dadurch, dass man stirbt. Und hier sehen wir wieder, erst kommen die geschichtlichen Tatsachen, die Fakten. Und dann werden daraus die persönlichen Konsequenzen gezogen. Er sagt, Jesus ist auferstanden. Er hat die größte Autorität. Und darum ist er jetzt auch für dich der Richter. Er ist derjenige, der über deine ewige Existenz entscheidet. Er ist derjenige, an dem sich entscheidet, wo du deine Ewigkeit verbringst. Ob du von dem heiligen, lebendigen Gott angenommen wirst oder nicht. Ob du ein Kandidat des Himmels oder der Hölle bist. Und die Frage, die jetzt dran ist, die bezieht sich nicht mehr auf Jesus, sondern die bezieht sich auf mich und auf dich, auf jeden von uns. Wie kann ich wissen, was in diesem Gericht mit mir passiert? Wie kann ich sicherstellen, dass ich gut durchkomme durch dieses Gericht? Wie bekomme ich die Gewissheit, dass ich nach der Auferstehung auf der richtigen Seite lande? Das ist die Frage. Und die Antwort darauf gibt Petrus im allerletzten Vers, im Vers 43. Da sagt er, von diesem Jesus, der auferstanden ist und der zum Richter eingesetzt ist, bezeugen alle Propheten, das ist schon im Alten Testament vorhergesagt, dass durch seinen Namen, der Name steht hier für die ganze Person, alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also Jesus sagt, alle die, die an ihn glauben, die werden von Gott angenommen, die werden mit Gott versöhnt. Die brauchen sich vor diesem Gerichtstag nicht mehr zu fürchten. Und das ist das Letzte, was wir hier festhalten. Die Auferstehungsgewissheit wird ergriffen durch wirklichen Glauben. Sie wird ermöglicht durch eine wirkliche Person. Sie wird erhärtet durch wirkliche Zeugen. Aber sie wird ergriffen durch wirklichen Glauben. Das macht Paulus hier deutlich. Vers 42 sagt, es wird ein Gericht geben. Genauso wie der Auferstehungstag real war, wird der Gerichtstag real werden. Und in diesem Gericht wird keiner von uns bestehen können, weil wir alle, gemessen an der Heiligkeit des ewigen, vollkommenen Gottes, weil wir alle an dieser Heiligkeit gemessen, unendlich voller Schuld sind, voller Unglauben, voller Gottlosigkeit. Aber jetzt dürfen wir das, was der lebendige Gott an seinem Sohn Jesus Christus getan hat, dürfen wir das für uns persönlich im Glauben ergreifen. Wenn wir im Gericht bestehen wollen, brauchen wir die Vergebung der Sünden. Wenn wir die Vergebung der Sünden haben wollen, brauchen wir Jesus. Und der Glaube macht nichts anderes, als dass er sich an diesen Jesus Christus klammert. Als dass er sagt, ja Herr, wenn du wirklich auferstanden bist und ich glaube es dir, weil ich deinen Zeugen glaube und weil ich den zuverlässigen Berichten glaube, du bist meine einzige Hoffnung. Und ich glaube dir, dass auch das wahr ist, was du am Kreuz gesagt und getan hast, dass du gestorben bist, um für meine Schuld zu bezahlen. Und ich stimme deinem Urteil über meine verwirkte Existenz zu, dass ich ein Sünder bin, der nichts zu hoffen hätte ohne dich. Aber ich glaube dir auch das andere, was du gesagt hast, dass alle, die zu dir kommen, nicht weggestoßen werden. Und ich klammere mich in diesem Glauben an dich und ich bitte dich, vergib mir und mach mich zu einem Kind Gottes und reiß mich aus dem Rachen der Hölle und des Gerichts. Du allein kannst es tun. Ich vertraue dir, Herr, nimm mich an. Verstehen Sie, so wird die Auferstehungsgewissheit ergriffen im wirklichen Glauben. Manche Leute, die ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus leben, Die reden sich so eine trügerische Selbstsicherheit ein. Die sagen, ach, der liebe Gott wird es schon richten, es kann ja so schlimm nicht kommen. Irgendwie geht es dann schon weiter, irgendwie wird er schon gnädig sein. Das ist ja sein Geschäft zu verzeihen, also wird das bei mir auch irgendwie machen. Aber die Bibel sagt etwas völlig anderes. Die Bibel sagt, Auferstehungsgewissheit heißt, dass einer sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus lebt, dass er auch für meine Schuld starb am Kreuz und dass er mich in den Himmel holen wird. Und ich möchte Sie fragen, heute am Ostersonntag, haben Sie diese Auferstehungsgewissheit? Können Sie das mit Überzeugung bekennen? Ich weiß, dass mein Erlöser Jesus Christus lebt. Und mein Leben gehört ihm. Mein Leben hängt an ihm. Können Sie das bezeugen? Verstehen Sie mich bitte richtig? Das hat nichts mit religiöser Kraftmeierei zu tun. Das kann man sich auch nicht einreden. Nicht einreden. Das bedeutet schon gar nicht, dass man keine Zweifel mehr hat, keine Anfechtungen mehr. Das heißt es überhaupt nicht. Auch echte Christen können noch manchmal ganz schön hin und her geschüttelt werden. Das bedeutet nicht, dass man unangefochten über den Wolken schwebt und dass immer alles leicht geht und dass man schon so halb unter geöffnetem Himmel lebt und sagt, ach, es gibt keine Probleme mehr. Nein, das heißt es nicht. Das heißt nicht einmal, dass ein Christ in jedem Fall leicht und sanft stirbt. Es hat auch manche ernsthaften, treuen Christen gegeben, die auf dem Sterbebett nochmal durch so einen letzten Kampf hindurch mussten, aber die von Jesus natürlich festgehalten wurden. Schauen Sie, aber es heißt, ich hänge mich an Christus und ich bin gewiss, mein Leben gehört ihm und er hat versprochen, für mich zu sorgen. Und er wird nicht zulassen, dass ich in der Hölle ende. Und er wird mich durchbringen. Und so gewiss, wie die Jünger mit ihm gesprochen haben nach der Auferstehung, so gewiss werde ich mit ihm sprechen, wenn ich bei ihm zu Hause bin. Und werde ihn dann sehen können. Und werde gewissermaßen seine Hand auf meiner dann auch spüren können, mit Sicherheit. Und bis dahin darf ich so zu ihm reden im Gebet und mich verlassen darauf, dass er gesagt hat, und ich höre dich. Und ich lasse dich keine Sekunde mehr aus dem Auge. Ich bin bei euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Das ist Auferstehungsgewissheit. Haben Sie die? Dann danken Sie Jesus dafür. dann danken Sie ihm heute am Ostersonntag ganz besonders dafür, dass er mit der Kraft seiner Auferstehung Ihr Leben in seine Hand genommen hat und Ihnen neues Leben geschenkt, Auferstehungsleben. Und dass er sie in den Himmel bringen wird. Und dass er schon auf allen Wegen, die hier noch kommen und die manchmal schön und begeisternd sind und die manchmal sehr schwierig und schmerzvoll sein können, dass er sie immer hält und dass er sie nie mehr loslässt. Und dass auch über ihrem und meinem so gebrochenen Leben schon das strahlende Licht der Auferstehung leuchtet, weil er uns durchbringen wird. Danken Sie ihm dafür. Und wenn Sie das so von sich noch nicht sagen können, dann möchte ich Ihnen Mut machen, diesen Ostersonntag zu nutzen. Heute Ihr Leben bei dem Auferstandenen festzumachen. Den Auferstandenen, der ja lebt und deshalb auch unsere Gebete hört, ihn anzurufen und ihm zu sagen, Herr, ich brauche dich und ich bitte um deine Vergebung und ich danke dir, dass du mein Leben in deine Hand nehmen willst und ich befehle mich dir an als meinem Herrn und König für alle Zeit. Dir soll mein Leben gehören. Auf dich will ich mich verlassen. Auf deine Vergebung für alle meine Schuld. Ich will dir gehören. Und dann ist für Sie ein ganz persönlicher Ostertag angebrochen. Dann sind Sie Gottes Kind geworden. Dann dürfen Sie jetzt unter der Sonne der Auferstehung leben und auch in die nächsten Tage, auch in die nächsten vielleicht schwierigen Tage hineingehen. Er wird bei Ihnen sein. Neil Armstrong, der erste Astronaut auf dem Mond, der kletterte damals auf einer Leiter von seiner Mondlandefähre. Und als er die letzte Sprosse der Leiter verlassen hatte, da hat er gesagt, dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, einige von Ihnen. Wenn Sie anfangen, an Jesus zu glauben, dann ist das so, als würden Sie von Ihrer vertrauten Mondfähre herunterklettern, und zwar die ganze Leiter bis zur letzten Sprosse. Und wenn Sie die letzte Sprosse Ihres alten Lebens verlassen, wenn Sie das erste Mal mit beiden Beinen ganz nicht auf dem Mond, sondern auf der Seite von Jesus stehen, wenn Sie sich das erste Mal darauf verlassen, dass er Ihr ganzes Leben mit seinem ganzen Gewicht trägt, dass er Ihnen alle Sünden vergibt, dass Ihr Leben ihm gehört, dann können Sie sagen, es ist ein kleiner Schritt in dieser Zeit, aber ein großer Schritt für die Ewigkeit. Denn von Stund an ist Jesus für Sie nicht mehr Ihr Richter, sondern Ihr Retter. Und darum möchte ich Ihnen Mut machen. Wenn Sie noch so auf der letzten Sprosse Ihres alten Lebens stehen und zögern und fragen, wird es tragen oder wird er nicht tragen, dass Sie wirklich im Glauben den Auferstandenen ergreifen. Und dann wird er Ihnen Schritt für Schritt diese Auferstehungsgewissheit schenken. Vielleicht von einem Augenblick auf den anderen, vielleicht wird es Ihnen aber auch so gehen, wie zum Beispiel dem bekannten Prediger John Wesley, als der anfing an Jesus zu glauben, da hatte er keine großen Gefühle. Der hat sich erstmal gewundert und ein erfahrener Christ hat ihm gesagt, das ist nicht entscheidend, verlass dich auf das Wort Gottes. Und so verließ er sich auf die Zusage von Jesus. Und so ist die Freude und Gewissheit im Laufe seines Lebens Schritt für Schritt immer mehr gewachsen. Aber vorher musste er es wagen, sein Leben rückweglos abhängig zu machen von Jesus. Die letzte Sprosse der Leiter mit beiden Beinen zu verlassen und sich ganz an Jesus zu klammern. Das heißt, glauben. Manche scheuen das Risiko. Manche lassen immer noch einen letzten Fuß auf der Leiter. Und sie kriegen diesen Satz nicht über das Herz, Jesus, nimm du mein ganzes Leben und bestimme über mein ganzes Leben. Aber Jesus will sie dazu ermutigen. Er fordert sie auf, ganz umzukehren und sich ganz und ohne Kompromisse auf ihn zu verlassen. Ein letztes, auch im Tod kann man Jesus nicht entkommen. Die Bibel sagt deutlich, dass es zwei verschiedene Auferstehungen geben wird. Es wird eine Auferstehung geben für die Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und eine zweite Auferstehung, wie die Bibel das nennt, für die Menschen, die diesen Ruf zum Glauben und zur Umkehr nicht angenommen haben, die ihr Leben nicht an Jesus gebunden haben. Und der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Auferstehungen wird der sein. Bei der ersten Auferstehung, da werden die Menschen auferstehen ohne ihre Sünden. Und bei der zweiten Auferstehung derer, die ohne zu Jesus zu gehören gestorben sind, die werden auferstehen mit ihren Sünden. Das ist der entscheidende Unterschied. Und während die erste Auferstehung in den Himmel führt, führt die zweite Auferstehung ins Gericht und von dort in die ewige Verdammnis, in die ewige Trennung von Gott, in die ewige Not. Das sagt die Bibel so deutlich und deshalb dürfen die Boten Gottes dieses auch nicht verschweigen. Es geht hier wirklich um eine ganz ernste Alternative. Es geht um Leben und Tod. Und die Alternative ist nicht, die einen bekommen das ewige Leben und die anderen enden im ewigen Schlaf. Sondern die Alternative ist ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Das sagt uns das Neue Testament sehr deutlich und sehr klar. Aber Gott sagt das nicht, um uns zu bedrohen, sondern damit wir ehrlich unsere Situation einschätzen können und damit wir umso mehr begreifen, was das bedeutet, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für meine Schuld am Kreuz starb und dass er den Tod und die Sünde besiegt hat durch seine Auferstehung und dass er jetzt lebt und dass jeder, der auch heute von Hannover aus diesen Jesus Christus anruft, dass der von ihm erhört wird und ewiges Leben bekommt. Und das wünsche ich Ihnen allen. Amen.